brauche hier auch was zum Gucken. Oh Mann, was für ein Stress. Alter Schwede. So mag es David vielleicht ergangen sein. Und so kennt ihr das vielleicht auch, dass ihr sagt, irgendwie läuft alles so, wie es nicht laufen soll. Stress, Ärger, was auch alles. Und da will ich euch gerne heute mal ein bisschen mit reinnehmen. Vielleicht ist das bei euch nicht der Speer. Ich möchte noch mal 2, 3 Verse wiederholen, die Miri vorhin vorgelesen hat. Immer wieder sangen die Frauen den Vers: Saul hat 1000 Männer erschlagen, David aber 10.000. Saul hörte dieses Lied nicht gern. Er wurde zornig. David, trauen Sie zu, dass er 10.000 erschlägt und Sie glauben, dass ich nur mit 1.000 fertig werde, dachte er voller Missmut. Jetzt fehlt nur noch, dass Sie ihn zum König machen. Seitdem war Saul eifersüchtig auf David. Das heißt, diese schöne Beziehung zwischen dem König, der David an seinen Hof geholt hat, David, wenn es Saul schlecht geht, macht Musik und dann geht Saul besser. Und David war willkommen und Saul sagt, oh, David, wie cool, dass du da bist. Du bist mir eine echte Hilfe. Das ist schön. Also dieses, ist das schön. Das weicht plötzlich der Eifersucht. Und ich will heute mal einfach Stress hat häufig was mit anderen Menschen zu tun. Ich male heute einfach mal eine Seite für Saul, eine für David. Und wir fangen mal bei Saul an. Und das Erste, was wir gerade gehört haben, Saul wird eifersüchtig. Die schöne Beziehung hat so ein bisschen nachgelassen. Es ist alles so ein bisschen Es ist auch kein so freundliches Gesicht mehr insgesamt. Damit fängt das an bei Saul. Kann sich ja noch ganz beliebig entwickeln. Das muss ja nicht negativ sein. Das kann ja auch wieder weggehen. Aber wenn wir die nächste Bibelstelle sehen, dann merken wir schon, dass es gar nicht so ist. Denn da kommt jetzt dieses kleine Dekostück her. Plötzlich schleuderte Saul den Speer, den er in der Hand hatte, nach David. Jetzt spieß ich diesen Kerl an die Wand, dachte er in seiner Wut. Doch David sprang zur Seite und konnte dem Speer ausweichen, auch als der König es ein zweites Mal versuchte. Da begann Saul, sich vor David zu fürchten. Denn er merkte, dass der Herr sich von ihm abgewandt hatte und mit David war. Also da kommt plötzlich sowas, zu dem Neid kommt die Furcht dazu. Ist nicht gut. Und er kümmert sich darum, dass David, sehr hübsch, dass David wegkommt. Ich habe das vorhin gehört, wird dann eingesetzt als für die, ich glaube, es waren 1000 Leute und ist dann mehr im Krieg und dann hat er nichts mehr zu suchen an seinem Hof. Könnte jetzt auch dazu führen, ja okay, und lebten friedlich bis ans Lebensende. Aber es geht weiter, das steigert sich, die Wut, eben gerade das erste Mal war es eifersüchtig, dann jetzt im zweiten mit dem Speer, das war so die Wut im Affekt, das hat man ja manchmal, dass man sich so richtig über irgendwas aufregt und dann einfach kurz austickt. Also ich kenne das zumindest und die Leute, die mich kennen, kennen das womöglich auch, von mir zumindest. Nicht meine beste Seite. Und wie geht es denn dann weiter? Dann überlegt sich Saul, wie kriege ich denn David jetzt am besten weg? Ich hab ja Töchter. Dann sage ich einfach, ne, die eine von den zweien, also er macht das zweimal die Geschichte, erst mit seiner ältesten Tochter, dann Das lässt dann aber nach und dann macht er das nochmal mit seiner zweiten Tochter, der Michal, und da sagt er, David findet die eigentlich ganz klasse. Und was hältst du denn davon, David, möchtest du die nicht zur Frau haben? Und David sagt, das geht überhaupt nicht, du bist König, ich einfacher Schafhirte, passt nicht. Und dann sagt David zu seinen Leuten, ihr müsst ihm das mal einflüstern, dass das ernst gemeint war. Und es ist ja auch gar nicht so einfach. Der muss ja noch dann losziehen gegen die Philister und er muss mir beweisen, dass er 100 Philister umgebracht hat von den Feinden. Okay, sagt David, na gut, darauf kann ich, das ist keine schlechte Idee. Denn bei Saul kommt in den Kopf, wenn David das alleine macht und da zu den Philistern aufbricht, dann erledigen die das für mich. Man nennt das heute im Neudeutsch Kollateralschaden. David stirbt halt. Oh, schade, und ich werde echt trauern. Und dann hat meine Tochter Michael einen guten Dienst gemacht und dann kann ich sie mit jemandem verheiraten, was ich wirklich möchte. Dazu gibt es jetzt die Bibelstelle, als David zurückkommt und leider die 200 umgebracht hat, die, also im Kampf getötet. Noch bevor die festgesetzte Zeit abgelaufen war, zog er mit seinen Männern in den Kampf gegen die Philister. Sie erschlugen 200 von ihnen. Da gab Saul ihm Michael zur Frau. Wieder musste Saul einsehen, dass der Herr auf Davids Seite war und ihn beschützte. Der König merkte auch, dass seine Tochter David liebte. Darum fürchtete er sich immer mehr vor David und sah ihn von nun an als seinen erbitterten Feind. Also Eifersucht im Affekt. Wir gehen ein Schrittchen weiter. David wird zum Feind. Ist jetzt keine positive Entwicklung bei Saul gerade. Aber ich mache es jetzt kurz. Das ist nicht das Ende. Das eskaliert weiter und weiter und weiter. Ich habe euch jetzt einfach drei Bibelstellen auf einer Folie kurz zusammen raufgefasst, damit ihr nicht bis zum Ende des Kapitels 2, ersten Buch Samuels mit mir durch die Bibel lesen müsst. Dann geht es darum, dass er ihn umbringen will. Und David flüchtet und dann sagt Gott, also kommt die Lüge auf, der liegt krank und sagt David, Saul dazu, darauf befahl der König, dann bringt ihn eben samt Bett zu mir, ich werde ihn umbringen. Also er lässt das nicht mehr anderes machen, er sagt, das mache ich jetzt selber. Und das nächste ist, wie David dann geflüchtet ist, mit der Hilfe von seinem Sohn Jonathan, dass, als Saul das hörte, packte ihn der Zorn und er brüllte seinen Sohn Jonathan an. Du Hurensohn, meinst du eigentlich, ich habe noch nicht gemerkt, dass du mit diesem Sohn Isais unter einer Decke steckst. Also sein geliebter Sohn hängt plötzlich mit drin in der Geschichte. Und das Ganze endet dann nachher, also es endet nicht, aber so ein schöner Punkt ist, dass Saul dann 3000 Elitesoldaten aus ganz Israel auswählt und machte sich auf die Suche nach David und seinen Leuten. Also ihr merkt schon, was mit Eifersucht anfängt, hört an dieser Stelle damit auf, dass Saul sich mit 3000 Leuten auf den Weg macht, um den umzubringen. Das ist deutlich mehr. Das ist dieses, ich bin sowas von zornig. Den bringe ich um. Und zwar egal wo. Dafür sind die Kosten völlig egal. Der muss. Der und die Leute, alle, die mit ihm zusammen sind, müssen weg. Also zwischendrin hat er auch schon noch mal ein paar Priester umgebracht, die David geholfen hat. Also es ist nicht so, dass das irgendwie alles, naja gut, dass das alles so freundlich ist. Das ist echt finster. Ist das zwangsläufig so gelaufen? Als er neidisch war, hätte er da nicht auch was anderes machen können? als er im Affekt den Speer geworfen hat, hätte er nicht was anderes machen können danach, als David wegzubringen? Und als er sich über seinen Sohn ärgert, war das alles so fest vorgezeichnet? Musste das so sein? Ich will mal euch fragen, ob ihr das nicht vielleicht auch kennt. Wie das dazu kommt, dass Saul genau da landet, wie das so eskaliert. Also ich gebe euch jetzt mal hier den Saul ganz kurz. Mist, ich bin abgesetzt von Gott. Das war ja das Hauptproblem, dass er irgendwas gemacht hat, was Gott nicht wollte. Und dann wurde er abgesetzt. Aber noch bin ich König. Eigentlich bin ich noch König. Vielleicht meint das ja Gott auch gar nicht so mit dem abgesetzt. Schließlich bin ich ja noch König. Und wenn ich schon gehe, dann nicht mit diesem Jungschi, dem David, dem kleinen Hirtenjungen. Ich bin schließlich König. Da kann ich ja wohl noch mal gegenhalten. So leicht kommt er nicht dran. Mal sehen, wie der sich gegen meine Macht verhält. Und der will ja auch nicht nur mich absetzen, der will ja meine ganze Familie absetzen. Der will sogar meine Dynastie zugrunde richten. Mein eigener Sohn, der eigentlich schon eingesetzt ist als mein Nachfolger, der wird nie was werden. Und meine Tochter hat er sich jetzt auch noch gegriffen, das Schwein. Und dann hat er sich mit meinem Sohn verbündet. Der hat meinen eigenen Sohn gegen mich aufgebracht. Oh. Und jetzt ist er zum Schluss auch noch zum Feind übergelaufen. Hat jetzt sich irgendwie Wohnung bei den Philistern gesucht. Merkt ihr was, wie sich das so eskaliert? Kennt ihr das von euch? Wie aus so einem einfachen Gedanken so eine Eskalation wird? Ach, ich wünschte, ich könnte euch das nur so erzählen. Ich kenne das aber leider von mir auch. Wenn man sich nicht dagegen entscheidet, dann wird aus diesem kleinen neidischen Meer, das eskaliert immer weiter. Man bestätigt sich fortwährend selbst in dem, was man gedacht hat, dass das schon richtig ist. Das ist eigentlich mehr oder weniger so ein ganz übler, sich ausweitender Pfeil. Das wird, der oben zu ist. Irgendwann weiß man ganz genau, mein Fehler ist das nicht gewesen, dass das alles dazu geworden ist. Und ich weiß auch ganz genau, woran es liegt, nämlich an dem anderen. Und die Option, dass man zwischendurch immer wieder umkehren kann und eigentlich mal was anders machen kann, die wird einem nicht so richtig bewusst. Und jetzt meine Frage, was wäre denn passiert an jedem dieser Punkte, wenn Saul gedacht hätte so, Mist, ich bin auf dem Holzweg. Gott, wie konnte ich das eigentlich machen? Und sich an Gott gewendet hätte und gesagt hat so, das war falsch. Ihr ahnt es schon, Gott ist ja irgendwie so, also ist ja anders als ich, aber Gott mit dem, die Geschichte mit dem verlorenen Sohn, wo er sagt, er hätte wahrscheinlich an jeder Stelle zu Saul gesagt, Mann, gut, dass du es einsiehst. Wollen wir jetzt zusammen die Einsetzungsfeier von David feiern? Du übergibst dein Amt an ihn und ich freue mich so, dass du mein Kind bist. Ist leider nicht die Geschichte, wie wir sie in der Bibel lesen. Kommen wir zu dem zweiten Part. Wie verhält sich denn David? Erstmal eine kleine Aufzählung, wie David sich nicht verhält. Also die Geschichte, ihr kennt sie ja, ne? Fing damit an, dass David als der jüngste Sohn von Achten zum König gesalbt wird. So, jetzt, ihr müsst jetzt einmal ganz kurz gucken, Saul geht weg, jetzt steht David hervorne und sagt, ich bin ja von Samuel, also dem Propheten von Gott, zu Gottes König gesalbt worden. Und Gott hat ja Saul eigentlich damit offiziell abgesetzt. Und mit dem Sieg über Goliath hat Gott ja auch allen eigentlich gezeigt, dass er sich richtig zu mir stellt. Und dass er eigentlich will, dass ich Israel erfolgreich verteidige. Aber Saul ist irgendwie immer noch von den Israeliten als König eingesetzt. Könnte ich da nicht Gott helfen, dass sein Wille Realität wird? Also ich könnte mich ja mit drum kümmern, dass Israel Saul absetzt. Das ist ja eigentlich Teil meiner Berufung als König. Ich bin ja dafür eingesetzt, dass ich Gottes Willen umsetzen soll. Und Saul hat das nicht gemacht, deswegen ist er abgesetzt worden. Also eigentlich muss ich das ja sogar tun. Und wenn ich dann wirklich König bin, dann kann ich wirklich allen ja richtig vermitteln, wie denn Gott ist. Also meine gute Sicht von Gott an alle weitergeben. Also schaue ich einfach jetzt, wie Saul wegkommt. Entweder freiwillig oder mit Nachdruck. Ich bin ja der König. Als ich das aufgeschrieben habe, dachte ich so, das ist eigentlich viel zu fies. Sowas kann man eigentlich gar nicht öffentlich sagen über den guten David. Aber auch da wieder, wenn Gott nicht das tut, was er eigentlich gesagt hat, dann helfe ich halt nach. Hätte ja David denken können. Und David ist halt einfach anders. Und das finde ich so großartig, dass er nicht diesen Weg nimmt und sagt so, na dann schaffe ich jetzt dieses, sondern er ist anders. Ja, aber wie denn jetzt eigentlich? Wie geht denn jetzt David mit diesem Saul und diesen ganzen Geschichten um? Und da könnte ich jetzt auch wieder ganz vieles, da habe ich mir jetzt eine Szene rausgesucht, die ich einfach viel zu schön finde. Deswegen habe ich sie mir rausgesucht. Das ist zu dem Zeitpunkt, als Saul mit den 300 Elite-Leuten nach David sucht, um ihn, nicht 300, 3000, entschuldigt. Ich dachte doch gerade. Um ihn eben umzubringen, ihn und seine Freunde. Und die haben sich in einer Höhle versteckt. Höhlen sind ja beliebig groß, da haben sie sich versteckt und Saul ist mit seinen Leuten unterwegs und Saul ist ja ein Mensch, wie wir alle auch, und plötzlich muss er mal. Und zwar nicht so für kleine Hunde am Baum, sondern richtig. Ja, und was macht man da, wenn man mit vielen Leuten unterwegs ist? Das ist jetzt so ein bisschen, ich weiß auch nicht, aber wir müssen ja die mit den Realitäten auf den Tisch. Na, wenn man sich irgendwo hinhocken will, um sein großes Geschäft zu verrichten, dann macht man das nicht in der Öffentlichkeit. Also denkt Saul, gehe ich doch in eine Höhle. Da bin ich ja, sieht mich keiner. Geht in die Höhle, nimmt seine Jacke, hängt sie irgendwo auf den Stein und hockt sich hin, keine weiteren Details. Was Saul nicht weiß, ist, wer hinter ihm in dieser Höhle ist und sieht, guck mal, wer kommt denn da in unsere Höhle? Und wenn du lange in der Höhle bist, dann ist das ja wie ein Scheinwerfer, auf dem Saul da reinkommt. Der wird also auf dem Tablett präsentiert. Und die Kollegen von David, die mit David in der Höhle sind, sagen, 1. Samuel 24, Vers 5, das ist die Gelegenheit, David. Also sie sagen es nicht so laut, wie ich gesagt habe, sondern die sagen dann, das ist die Gelegenheit, David, flüsterten einige von ihnen ihrem Anführer zu. Der Herr hat doch versprochen, dir eines Tages deinen Feind auszuliefern. Jetzt kannst du mit ihm tun, was du willst. Merkt ihr, die anderen, die mit David in der Höhle sind, sind genauso drauf wie das, wie ich vorhin das von David erzählt habe. Die sind halt normale Menschen. Die sind normale Menschen. Jetzt geht die Geschichte weiter. Wisst ihr, wie sie weitergeht? Zieht David sein Schwert, bringt Saul um? David zieht sein Schwert. Ja klar, aber er schleicht ganz leise hinter Saul, der da vorne hockt, sieht da den Mantel, nimmt sein Schwert und schack, hat ein Stückchen von seinem Mantel abgeschnitten und geht wieder leise nach hinten. Saul geht aus der Höhle raus, ist ja fertig, hat sein Geschäft gemacht, geht nach draußen. Und dann sagt David, Wir müssen das klären. Er tritt nach draußen vor die Höhle und ruft ganz laut. Und das habe ich euch jetzt auch noch mal rausgeholt. Er hat den Fetzen in der Hand. Da begann David zu reden. Warum glaubst du denn dem Geschwätz einiger Leute, die behaupten, ich wolle dich ins Verderben stürzen? Heute kannst du mit eigenen Augen sehen, dass es nicht wahr ist. Vorhin in der Höhle hat er dich mir ausgeliefert. Und dann kommen noch ein paar Sätze dazu. Und diese ganze Rede schließt David damit an: Der Herr soll unser Richter sein. Er soll entscheiden, wer von uns im Unrecht ist. Möge er mein Fürsprecher sein und mir zurecht verhelfen. Erinnert ihr euch noch, was passierte, als David zum König eingesetzt wurde? Von Saul, als er gesalbt wurde? Damals wurde David mit dem Heiligen Geist erfüllt. Wörtlich steht dann da: Da nahm Samuel das Horn mit dem Öl und goss es vor den Augen aller seiner Brüder über Davids Kopf aus. Sogleich kam der Geist des Herrn über David und verließ ihn von da an nicht mehr. Damit fängt das bei David an. Und wenn wir uns jetzt die Geschichte angucken, dieses, was er da tut, ich glaube, David ist da genauso Mensch wie wir. Das ist auch nicht unbedingt sein Gedanke, dass er sagt, ich bringe ihn nicht um. Aber er hat sich, genau wie bei Goliath, von Anfang an dazu entschieden, dass er sagt, ich möchte was anderes. Und Gott hilft ihm dabei, diesen Gedanken immer wieder neu zu sehen. In diesem Fall, er verschont den Mörder. Also der hat ja schon ein paar Leute umgebracht, der Saul, auch von den Guten. Er sieht in Saul immer noch den Gottes Auserwählten und den fasse ich einfach nicht an. Und Gott hat mich zwar erwählt, aber es ist Gottes Sache, mich einzusetzen. Ich setze mich nicht selber als König ein, das ist Gottes Ding. Er hat mich erwählt, dann wird er das auch tun. Also dieses tiefe Vertrauen, das da ist. Und als er sagt, der Herr sei mein Richter, das ist ja kein Spruch nur bei David, da sagt er wirklich, ich erwarte, dass Gott Gerechtigkeit schafft. Also er erwartet das wirklich und deswegen bringt er Saul nicht um. Er vertraut Gott, genau wie bei Goliath, dass Gott handeln wird und dass das Richtige passieren wird. Er hat halt ein ganz anderes Verständnis von Macht als König und auch als Eingesetzter. Er sagt nicht, ich setze meine Macht ein, sondern Gott wird seine Macht einsetzen. Er macht es eigentlich so, wie das Jesus später auch macht und Jesus sagt. Deswegen wird Jesus ja häufig als Sohn Davids bezeichnet. Und das ist tatsächlich das eigentlich über diese Zeit, das schlicht und ergreifend eigentlich diese Art und Weise Gottes. Versuche ich das mal, das ist jetzt ganz gar nicht so leicht, einfach mehr wird. Das heißt also, er lässt sich immer mehr von dem Heiligen Geist beeinflussen. Das wird also ähnlich wie bei Saul der Ärger immer stärker wird bei David durch sein Handeln und durch seine Art Gott immer sichtbarer und durch ihn. Und was aus dieser schönen Geschichte mit dem Mantel passiert, ist Sauls Reaktion. Da begann Saul laut zu weinen und rief: Bist du es wirklich, mein Sohn David? Du bist ein besserer Mensch als ich. Du bist gut zu mir, obwohl ich dich schlecht behandelt habe. Wer lässt schon seinen Feind unbehelligt laufen, wenn er ihn einmal in seiner Gewalt hat? Der Herr möge dich für deine Großzügigkeit belohnen. Merkt ihr was? Was durch dieses Abschneiden des Mantels passiert ist? Das, was Saul vorher die ganze Zeit nicht begriffen hat, begreift er in diesem Moment. Und jetzt würde ich so gerne die Geschichte beenden und Saul bat David zurückzukommen und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende. Aber ich habe euch eine bittere Folie mitgebracht. Könntest du die nochmal aufschalten mit der kleinen Landkarte? Da sieht man so eine hübsche kleine Landkarte und wenn ihr euch die anguckt, dann ist das so aus so einem Buch und da sind irgendwie, ich glaube, es hört bei der irgendwas in den 30ern auf oder nee, 24. 24 Stationen, wo David geflüchtet ist. Von hier nach da, von da nach hier, von hier nach da und danach dort und danach wieder nach hier. Immer auf der Flucht vor Saul. Man denkt, so ungefähr als David zum König eingesetzt wurde, war er 15. Haben wir noch einen 15-Jährigen hier unter uns? Nee, müssten eigentlich alle weg sein. Ne? Du bist 16, 17, 13, was, 18? Wow. Geil. Okay, so viel zum Thema peinlich in der Öffentlichkeit. Wenn man mit 15 zum König eingesetzt wird, wann wurde denn David König? Das fand ich echt spannend. Mit 30. Die Hälfte seines Lebens ist er vor Saul weggelaufen. Es ist kein Happy End geworden. Saul hat zwar diesen Moment, diesen hellen Moment gehabt, wo er anfing zu weinen und gesagt hat, so, ich mache alles falsch. Es hat leider nicht lange gehalten. So, jetzt könnten wir aufhören und sagen, ja, okay, wie machen wir jetzt? Wir machen jetzt Schwerter gibt's, wir schneiden irgendwelche Mäntel ab. Ich will das aber noch ein bisschen plastischer machen, damit das irgendwas ist, was ihr vielleicht morgen anwenden könnt und morgen mitnehmen könnt. Deswegen ist mein erster Gedanke zu dieser Situation, was hat denn Jesus dazu eigentlich gesagt? Und was hören wir von Jesus zu solchen Situationen? Und wenn wir jetzt erstmal sagen, mit dem Heiligen Geist, dann ist das tatsächlich, dass der das Menschen befähigt, was anders zu sein. Also ganz vorne im Johannesevangelium geht es mal darum, dass wir von Neuem geboren werden sollen durch den Heiligen Geist. Oder dann bei der Apostelgeschichte, die erste Geschichte, wie es dann anfängt mit den Jüngern, ist auch so, dass die Christen erfüllt werden dadurch. Und später sagt das Paulus so, dass das eigentlich für uns alle auch gilt, wenn wir Christ werden. Und derselbe Paulus schreibt dann darüber im Timotheusbrief an seinen Jünger, an seinen Nachfolger. Da schreibt er etwas dazu, das ganz gut zu David passt, finde ich. Denn Gott hat uns nicht gegeben, und denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und wenn man jetzt guckt, was David macht, der hat allen Grund zur Angst gehabt. Durchgehend, immer wieder. Aber er hat gesagt, okay, ich versuche jetzt mal hier so eine hübsch auf kleinem Grund einmal die Kraft hinzumalen, indem man so ein schönes Gewicht macht, die Liebe und die Besonnenheit. Ist zu eng. Das ist eigentlich so, wenn man sagt, man sitzt so in Ruhe und kann besonnen vor sich hindenken. Die Besonnenheit ist nicht so beeindruckend jetzt gerade. Aber das sind eigentlich die drei Sachen, wo Jesus sagt, das ist das, was ich in euch reinlege. Also diesen überraschenden Mut, den wir bei David sehen, der kommt gar nicht aus ihm, sondern der kommt aus Jesus, aus dem Heiligen Geist, der ihm verliehen wurde. Und der kann auch bei euch einfach kommen, dieser überraschende Mut. Man muss dann bloß diesen Mut spüren und auch sagen, ja, dann mache ich das jetzt. Diese unübernatürliche Liebe, die kommt dann eben vielleicht auch dazu. Und auch manchmal, dass die erste Reaktion nicht die Reaktion ist, die wir machen. Also das, was wir mit Besonnenheit ausdrücken. Dass man einfach sagt so, ich würde jetzt am liebsten, aber Jesus, du würdest das ganz anders. Das ist eigentlich eine viel bessere Idee. Und in der Bergpredigt wird das ganz häufig angebracht. Da springe ich jetzt heute drüber weg. Wenn euch das interessiert, dann könnt ihr gerne zu Hause nochmal auf YouTube gucken. Da habe ich die Links reingepackt. Also diejenigen, die am Video sitzen, die können das jetzt schon gleich gucken. Ihr könnt das nachher gucken. Dazu hatten wir schon so viele gute Predigten hier. Ich habe einfach mal drei rausgesucht. Eine zu dem Auge um Auge, Zahn, zwei zu dem Auge um Auge, Zahn um Zahn, also linke Backe, rechte Backe, wo man ja drüber gucken kann. Und eine über das Thema, wie man denn seine Feinde liebt. Würden beide jetzt hier ganz hübsch hinpassen. Aber ihr wollt ja noch zum Mittag essen. Aber eine Bibelstelle konnte ich mir trotzdem nicht schenken. Das ist das, wie Paulus das nochmal macht. Und wenn man das, diese Bibelstelle von Paulus sich anhört, dann könnte man denken, er hat sich vorher, bevor er das aufgeschrieben hat, nochmal die Geschichte in der Höhle und Saul, der seinen Mantel kürzen lässt, angeguckt. Da schreibt er, rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein. Ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind hungert, so gib ihm zu essen. Dürstet ihn, so gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Guten. Und da möchte ich euch einfach nur sagen, probiert das wirklich mal aus. Ich weiß noch, ich habe das schon mehrfach mal ausprobiert, einfach genau das Gegenteil zu tun von dem, was mein erster Impuls war. Und es hilft tatsächlich. Nicht langfristig, haben wir ja leider bei Saul gesehen, aber kurzfristig und vielleicht sogar langfristig manchmal. So, zusammenfassend, wenn ihr euch wie Saul verhaltet, sorry, das kann euch passieren, genauso wie das mir passiert, oder wenn ihr es euch verhalten habt, was macht ihr also, wenn ihr eifersüchtig werdet am besten? Mit dem Gedanken, ich bin ja im Recht, dich zurückziehen? Man könnte ja auch einfach mal sagen, was war das eigentlich gerade für eine Situation? Ist das überhaupt wahr, was ich da denke? Sich einfach mal so aus dieser Situation nach außen stellen und nochmal so tun, als ob man von außen als Fremder auf sich und den anderen guckt. Ist das überhaupt wahr, was ich gerade über den denke? Und wenn euch das nicht gelingt, dann fragt doch mal eine Freundin oder einen Freund, sag mal, das ist die Situation, das läuft doch völlig falsch und der andere ist doch komisch. Und dann sagt der Freund vielleicht zu dir, ja, ich sehe auch, dass das eine blöde Situation ist, aber um ehrlich zu sein, du bist komisch. Ist keine gute Situation, sowas zu hören, aber man hat plötzlich eine Option, die ganz anders ist, als zu hassen. Also das wäre der erste Tipp. Der zweite Tipp, wenn ihr im Affekt, in der Wut mal so richtig euch voll daneben benommen habt, dann gibt es immer die erste Möglichkeit, dass ich sage, was stellt der andere sich jetzt eigentlich an? Das war ja schließlich auch, der hat sich ja auch wirklich daneben benommen, ne? Und der hat ja schließlich angefangen, dann soll er jetzt sich mal nicht so rummuckeln. Und außerdem, so dünnhäutig und verletzlich zu sein, ist keine Option. Also insofern, das ist wieder das, ich ziehe mich zurück und ich habe ja nichts falsch gemacht. Wobei der Speer relativ offensichtlich eigentlich zeigt, dass das nicht so ist. Aber man kann auch einfach anfangen und sagen und um Entschuldigung bitten für den Fehler, den man gemacht hat. Oder man fragt, wenn man sich nicht so sicher ist, auch wieder einen Dritten, der die Szene gesehen hat. Also, es waren ja noch mehrere Leute vielleicht mit in dem Saal mit dem Speer oder mit dem, wo ihr euch daneben benommen habt. Vielleicht ist es auch, dass ihr euch einfach fragt, was war denn eigentlich der Auslöser, der mich so in Wallung gebracht hat, dass ich einfach nicht mehr wusste, wo oben und unten ist. Denn manchmal hilft das ja auch so eine Situation, dass Gott einem zeigt, Markus, du kannst anders und ich will dir dabei helfen, das anders zu machen in Zukunft. So wie er sich Gott sicherlich ja auch über Saul gefreut hätte, wenn er gesagt hätte, als er das Loch in seiner Wand gesehen hat, oh, das will ich aber so nicht mehr tun. Denn Gott kann uns ja helfen, auch in unseren Fehlern heil zu werden. Also selbst Saul, selbst ich, wenn ich im Affekt falsch liege, geht das. Und David? Was können wir von David lernen? Das eine ist, wenn Angst da ist und Bedrohung da ist, ist Flucht nicht verkehrt. Also man kann einfach auch sagen, das halte ich jetzt nicht aus, ich gehe jetzt mal. Das gehört, ist eine echte Alternative, das müssen wir einfach nur wahrnehmen, dass das eine echte Alternative ist. Aber dass wir wie David uns einfach daran erinnern, dass wir Gottes geliebtes Kind sind, dass er gesagt hat, ich versiegel euch mit dem Heiligen Geist, ich bin in euch, ihr könnt durch mich ganz anders handeln. Und dann die Frage an Gott, wie denn? Und dann kommt euch vielleicht ein Gedanke, wo ihr sagt, das ist ja völlig abgefahren, das hat ja noch nie jemand gemacht, das ist doch völlig bescheuert. Und dann seid ihr genau da, wo man sagt, so, dich hat einer auf die eine gehauen, dass du sagst so, ach, willst du nochmal? Ein völlig schräger Gedanke. Wir können uns da Jesus hervorragend als Vorbild nehmen, der auch immer wieder ganz anders reagiert hat. Tut was Überraschendes, sammelt feurige Kohlen, verblüfft euer Gegenüber und vor allem öffnet für den anderen das Tor umzukehren, genau wie David zu Saul gesagt hat, lass uns doch nochmal das neu angucken. Ich möchte ja, dass du eigentlich dass auch du wieder normal leben kannst, vielleicht sogar mit in den Himmel kommst, betet für den anderen. Also es bleibt im Endeffekt, wenn wir dabei sind, die große Frage, und wir, in welche Richtung verhalten wir beide uns? In welche Richtung von den Optionen verhalten wir uns? Und da wünsche ich euch von Herzen, ich habe zwei Bibelverse rausgesucht und die wünsche ich mir von Herzen für uns. Das erste ist, beide von Jesus gesagt, das erste an seine Jünger, vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, also dass wir wirklich von Jesus lernen. Denn ich bin behutsam mit euch, denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, werdet ihr Ruhe finden für euer Leben. Und nach der Auferstehung sagte er zu seinen Jüngern, und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum geht hin. Also bitte versucht es doch nicht aus eurer Kraft, denn euch in eurer Kraft, wenn die genauso schmal ist wie meine, da liegt so wenig Möglichkeiten drin. Aber in Gott, wenn er sagt, alle Gewalt und du mein geliebtes Kind, dir will ich dabei helfen, einfach anders zu sein, dann meint er das so. Amen.